ARD. Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.
Hallo und herzlich willkommen bei Hormongesteuert, dem Podcast für alle Frauen vor, in und nach den Wechseljahren. Und natürlich sind auch alle Männer herzlich eingeladen, uns zuzuhören. Wir sprechen hier ohne Tabu über alle Fragen der Wechseljahre und wollen euch zu Expertinnen eures eigenen Körpers machen. Wir, das sind die Frauenärztin, Hormonexpertin und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft Dr. Katrin Schaudig und ich, Katrin Simonsen, Redakteurin und Moderatorin von MDR Aktuell. Hallo zu Ihnen, Frau Schaudig, nach Hamburg.
Hallo, liebe Frau Simonsen. Freue mich wie immer sehr, mit Ihnen zu reden.
Heute haben wir uns wieder einen Gast eingeladen. Es ist Dr. Britta Hölzel. Sie ist Psychologin, Neurowissenschaftlerin und ausgebildete Lehrerin für Mindfulness-Based Stress Reduction, kurz MBSR. Was das genau ist, das erklären wir in diesem Podcast. Und so viel sei verraten, es hat etwas mit Achtsamkeit und mit Meditation zu tun. Und wir fragen Dr. Hölzel natürlich auch, warum es sich eigentlich lohnt, dass sich Wechselfrauen mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigen. Schön, dass Sie heute Zeit haben, Frau Dr. Hölzel. Viele Grüße nach München.
Hallo, ja, ich freue mich sehr, dass ich hier heute dabei sein kann.
Frau Hölzel, fangen wir gleich mal mit dieser Frage an. Warum sollten wir mittelalten Frauen uns jetzt Zeit für Achtsamkeit und Meditation nehmen?
Da gibt es eine ganze Reihe Aspekte, die da ja interessant werden könnten. Die Achtsamkeit bringt ja eine Fülle positiver Effekte mit sich. Grundsätzlich würde ich sagen, geht es viel darum, mit im Kontakt, im bewussten Kontakt mit sich selbst zu sein. Und das hilft mir jetzt auch persönlich, gerade in dieser Zeit sehr dabei, mich mit mir wohler zu fühlen. Das ist wirklich was man so lernt mit der Achtsamkeitspraxis. Eine Selbstfreundlichkeit, auch ein Umgang mit Gefühlsschwankungen zum Beispiel. Wir sehen also, dass Achtsamkeitspraxis sehr hilfreich sein kann bei der Emotionsregulation zum Beispiel, aber auch so insgesamt das Bewusstsein für den eigenen Körper zu verbessern. Also auch genauer zu spüren, wie geht's mir eigentlich, was brauche ich, was könnte gut tun, da so klarer über die eigenen Bedürfnisse zu werden. Und ich finde auch, dass es mir hilft in der Akzeptanz mit den Veränderungen, die da gerade passieren. Denn das merke ich schon an mir, da passieren ja auch Veränderungen im Körper, wo ich denke, ups, muss das jetzt sein? Und aber damit in eine Freundlichkeit zu kommen und zu sehen, ja, das ist in Ordnung, das ist einfach Teil des Lebens, dass die Dinge sich verändern und trotzdem in einem guten Wohlfühlkontakt mit mir zu bleiben.
Jetzt haben Sie
und letzten Endes auch Stressreduktion, würde ich sagen.
Ja, jetzt haben Sie schon mehrfach gesagt, mir hilft es auch. Das heißt, Sie sind auch schon drin in den Wechseljahren?
Also ich denke, ich bin jetzt so Ende 40, komme so in die Richtung auf jeden Fall.
Ja, ist wahrscheinlich, oder Frau Schaudig?
Ja. Ende 40, ja. Ja, würde ich jetzt schon mal sagen. Könnte gut passen.
Na, ich habe auch so das Gefühl, dass wir Frauen sozusagen in jüngerem Alter, wenn es eigentlich besonders viele Anforderungen gibt, ne, Familie, Job, die Kinder sind noch klein, dass wir da irgendwie so ein bisschen lockerer durch diesen Stress durchgehen, dass wir vielleicht diese Doppelbelastung auch gar nicht so wahrnehmen und uns dann praktisch in den Wechseljahren dann der Körper doch so ein bisschen so einen Strich durch die Rechnung macht.
Die Schwierigkeit ist, dass man oft denkt, es müsste alles so weitergehen wie vorher und auch nicht so gewohnt ist, genau hinzuspüren, wo sind eigentlich meine Belastungsgrenzen. Und da kann Achtsamkeit einfach helfen, wirklich zu entdecken, es ist vielleicht nicht mehr so wie früher. Wie verschiebt sich es jetzt? Also so aktualisiert einfach zu spüren, was ist jetzt richtig für mich und mich dafür einzusetzen.
Ich muss gestehen, als mich damals sozusagen die Wechseljahresbeschwerden so richtig erwischt hatten, da hatte mir auch die Hausärztin empfohlen, Stress zu reduzieren. Und ich habe das damals ehrlich gesagt, so ein bisschen so empfunden, als würde ich nicht ernst genommen. Ne? Also als würden meine Symptome nicht ernst genommen und es liegt wieder an mir, dass ich sozusagen mir zu viel Stress mache. Erleben Sie das auch manchmal, dass Frauen dann eher so sagen, ja toll, jetzt bin ich wieder das Problem und wie ich mit Stress umgehe?
So, ich kann die Perspektive schon nachvollziehen. Aber es geht ja nicht darum, dass es heißt, es ist nur das oder so, sondern zu sehen, dass das liefert aber tatsächlich einen ganz, ganz wesentlichen Beitrag dazu.
Da muss ich wirklich einhaken. Ich fand es ganz toll, Frau Hölzel, was Sie gerade gesagt haben. Am besten hat mir das Wort gefallen, Selbstfreundlichkeit. Das fand ich total toll. Das habe ich mir gleich aufgeschrieben. Und aber Frau Simonsen, auch wenn Sie sagen, die hat zu ihr gesagt, Sie müssen den Stress reduzieren. Das ist ja sehr pauschal. Und ich glaube, das Achtsamkeitstraining, das geht ja nicht prinzipiell dahin, dass man den Stress reduzieren soll, sondern dass man überhaupt mal wahrnimmt, welche Form des Stresses ist tatsächlich nicht gut für mich. Bitte, Frau Hölzel, korrigieren Sie mich, aber ich würde das so sehen, dass viele Menschen, auch junge Menschen, auch da wiederhole ich jetzt, die nicht so richtig im Kontakt mit sich selbst sind. Das heißt, die spüren gar nicht, was sind meine Bedürfnisse. Manchmal habe ich so den Eindruck, dass der Draht ist verloren gegangen. Und was die Achtsamkeit ja oder das Achtsamkeitstraining, glaube ich, auch will, ist, dass wir den Zugang da finden und besser entscheiden können, welcher Stress ist gut für mich. Es ist ja nicht so, dass jeder Stress schlecht ist. Also ich brauche zum Beispiel ein bisschen, ich brauche immer so ein bisschen Stresslevel, dann funktioniere ich besser, ja. Und ich empfinde aber schon sehr genau, welcher Stress ist jetzt schlecht für mich, welchen Stress finde ich gut. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was wahrscheinlich, Frau Hölzel, bitte korrigieren Sie mich, aber das ist doch da, wo Sie ansetzen. Das heißt, absolut, so pauschal zu sagen, ja, reduzieren Sie mal Ihren blöden Stress. Ich finde das auch eine total doofe Aussage. Das kriegt man gerne mal zu hören. Ich hatte mal ein Problem mit einer Frozen Shoulder. Das war übrigens lange vor den Wechseljahren. Und dann hat die Physiotherapeutin zu mir gesagt, ja, Sie haben viel zu viel Stress. Da habe ich gedacht, weiß ich auch, dass ich viel Stress habe. Aber das bringt mich jetzt nicht weiter. Also ich finde diese pauschale Aussage, zu viel Stress, ist ganz gefährlich, weil es auch stigmatisiert und auch die Betonung auf das Falsche legt.
Ich würde da total zustimmen. Das trifft es sehr gut, finde ich, auch was wir versuchen mit dem Mindfulness-Based Stress Reduction Programm zu erreichen, wirklich selber mitzugestalten, erstmal selber zu spüren, sich selbst ernst zu nehmen und dadurch einen bewussteren Umgang zu finden. Denn das sehen wir auch, dass gerade wenn der Stress negativ zu viel wird, dann fallen wir ja in unsere Automatismen. Dann fallen wir in so alte Muster zurück, wo wir einfach durchpowern, wo wir auch das Gefühl haben, wir dürfen gar nicht anhalten und Pause machen. Und da den Fuß in die Tür zu bekommen, erstmal zu merken, halt stopp, hier geht's mir nicht mehr gut. Und hier habe ich aber jetzt über die Bewusstheit, die ich mit der Achtsamkeitspraxis finde, Möglichkeit, so einen Raum zu öffnen und mitzugestalten, wo ich mich sonst vielleicht hilflos ausgeliefert fühle, so in diesen Spiralen, in denen ich so im Alltag drin hänge, habe ich hier eine Möglichkeit, über dieses bewusste Innehalten umzugestalten auch.
Frau Schaudig hat ja schon gesagt, ne, nicht jeder Stress ist negativ und viele äußere Einflüsse, die uns stressen, können wir ja auch gar nicht beeinflussen. Es geht sozusagen darum, dass wir aber besser damit umgehen können, ne, und dass wir es anders sozusagen verarbeiten vielleicht auch, ne, und Techniken finden, da aus dieser Spirale auch so ein bisschen uns dann mal rauszunehmen.
Ganz genau, da geht man ja in der Psychologie ganz klar davon aus, dass Stress, natürlich gibt es äußere Begebenheiten, so, aber entscheidend dafür, ob ich etwas als stressig erlebe, ist ja meine Einschätzung der Situation, der Herausforderung und meiner Ressourcen. Also Stress ist ein sehr, sehr subjektives Phänomen und da kann man natürlich auch ansetzen. Und das heißt nicht, dass man sich allen Stress wegdenken soll, sondern einfach zu gucken, wie kann ich mich für mich einsetzen.
Da wir ja ein Hormon-Podcast sind, wollen wir auch noch mal auf den Stress und die Hormone schauen, Frau Schaudig. Was weiß man denn darüber? Ich habe gelesen, Östrogen schützt uns in unserer fertilen Phase sozusagen ein bisschen vor Stress, weil dadurch dann Cortisol und Adrenalin reduziert werden können oder besser abgebaut werden können.
Das kann gut sein. Ich glaube aber eher, dieses Stressempfinden, was Frauen in der Perimenopause haben, das muss irgendwie andere Ursachen haben. Und die haben wir ja noch nicht wirklich entschlüsselt. Interessanterweise ist ja diese verminderte Stressresilienz, die Frauen perimenopausal berichten. Ich hatte gerade gestern eine Patientin, die hat mir das so eindrücklich geschildert, dass ich gedacht habe, das kann ich im Lehrbuch publizieren. Nämlich genau diese verminderte Belastbarkeit, dass der Stress plötzlich unerträglich scheint. Und dieses Phänomen wird ja häufig besser in der Postmenopause, also wenn dann ein endgültiger Östrogenmangel eingetreten ist. Das heißt, irgendwas passiert da in dieser Übergangsphase, wenn das Zwischenhirn mit Macht versucht, nochmal den Zyklus irgendwie anzutören. Da werden ja jede Menge Stoffe im Gehirn ausgeschüttet, also einmal die Steuerungshormone FSH und LH, die kommen aus der Hirnanhangsdrüse, aber auch weiter praktisch eine Etage drüber findet ja die Regulation bereits statt. Und was diese Botenstoffe, ich sage jetzt mal Stichwort Candy-Neurone, Neurokinin B, Kisspeptin und so, was die eigentlich an unserer Stressregulation genau anstellen, meines Erachtens wissen wir das noch gar nicht. Meine Fantasie ist, da muss auf dieser Ebene irgendwas sein. Denn die Stressresilienz wird eben häufig besser, wenn dann ein endgültiger Östrogenmangel einsetzt. Und dann würde ja auch, Frau Simonsen, dieser Schutzeffekt wegfallen, den Sie gerade genannt haben. Also ich glaube, das ist so komplex, dass wir das noch nicht so richtig verstehen.
Frau Hölzel, Sie sind ja auch Neurowissenschaftlerin. Haben Sie dazu schon mal was gelesen oder gehört?
Also ich muss sagen, mit den Hormonen kenne ich mich nicht aus. Wir haben eben mit Kernspintomographie, Magnetresonanztomographie geforscht und uns eher angeschaut, welche Regionen im Gehirn aktiver werden, weniger aktiv werden mit der Achtsamkeitspraxis oder auch sich strukturell verändern und sehen da auch Veränderungen im Gehirn in Regionen, die sehr eng mit Stress in Zusammenhang stehen. Aber wie die jetzt mit den Hormonen dann wieder zusammenhängen, das kann ich gar nichts dazu sagen.
Dann wollen wir doch mal sozusagen zu Ihrem Gebiet kommen. Also wir haben gerade von Frau Schaudig gehört, da ist jede Menge los bei uns im Gehirn, gerade in dieser Perimenopause. Da gibt es ja auch die Vermutung, dass das viele der Symptome auslöst, also auch zum Beispiel diese Schlafprobleme oder auch die Stimmungsschwankungen auslöst. Jetzt ist die Frage, wenn ich so ein Achtsamkeitstraining mache, was würde sich dann eventuell in meinem Gehirn verändern, was diese Stressresilienz verbessern könnte? Was haben Sie da sich angeschaut und was haben Sie festgestellt?
Wir haben uns das auf verschiedenen Ebenen angeschaut. Einmal kann man mit dem Kernspintomographen ja über Aufnahmen vom Gehirn entdecken, wie die Struktur aussieht. Da schauen wir uns in der Regel die sogenannte graue Substanz an, also der Bereich des Gehirns, wo auch die Körper der Nervenzellen liegen, so die Verknüpfungen zwischen den Nachbarnervenzellen. Und hier haben wir uns angeschaut, wie über einen achtwöchigen Achtsamkeitskurs sich die Struktur im Gehirn verändern kann und haben da zwei Veränderungen gefunden, die so im Kontext von Stress ganz spannend sind. Einmal haben wir gefunden, dass es Veränderungen in der Amygdala gibt. Die Amygdala ist ja bekannt als so eine Hirnregion, die ganz wichtig dafür ist, aktiv wird, wenn wir im Stress sind, auch dafür zuständig ist, dass dann diese Veränderungen im Körper passieren, wir in die Fight-or-Flight-Response kommen. Das heißt, die Amygdala ist ja zentral beteiligt an unserem Erleben von Stress. Und was wir jetzt
Können Sie kurz nochmal die Fight-or-Flight-Response, meinen Sie damit?
Genau, ja, also ich meine damit diese Veränderungen, die in unserem Körper passieren, wenn wir in einer potenziell bedrohlichen Situation sind. Da sehen wir ja, dass es eine ganze Reihe an Veränderungen in unserem Körper gibt. Da klopft das Herz schneller, die Atmung verändert sich, wir fangen an zu schwitzen, die Muskeln, gerade die große Muskulatur spannt sich an, die Verdauung wird eher runtergefahren und. Also diese ganzen Veränderungen, die wir in unserem Körper spüren können, wenn wir im Stress sind. Und da wissen wir ja, das ist eine ganz, ja eigentlich entwicklungsgeschichtlich sinnvolle Sache. Der Körper versucht uns eben gut dafür zu rüsten, dass wir überleben können, wenn wir körperlich bedroht sind, dass wir entweder kämpfen können oder fliehen können. So, das ist mit der Fight-or-Flight-Response genannt. Und dafür ist die Amygdala eben eine ganz zentrale Hirnstruktur, um das loszustoßen. Also wenn wir in einer Situation sind, wo uns der Tiger gegenüberstehen würde, dann würde die Amygdala aktiv werden und diese Veränderungen im Körper weiter bewirken. Aber natürlich nicht nur beim Tiger, sondern auch, wenn wir in unserem E-Mail-Postfach die Nachricht haben, die uns in Stress bringt oder so, kann man das sehr schön an sich beobachten, wie der Körper so in diesen Stressmodus geht. Und wir haben uns angeschaut und wir wissen eben, dass tatsächlich Stressempfinden nach einem achtwöchigen MBSR-Kurs, nach einem Achtsamkeitskurs abnimmt. Das ist ein sehr häufig replizierter Befund. Das berichten uns auch die Meta-Analysen. Also Stress, diesen subjektiv empfundenen Stress, das kann man sehr, sehr regelmäßig sehen nach den Trainings. Und wir haben uns eben angeschaut, was passiert dann parallel dazu im Gehirn und haben festgestellt, dass die Struktur der Amygdala, und zwar die Dichte der grauen Substanz in dieser Struktur des Gehirns, dass die abnimmt, je mehr die Teilnehmer ihr Stresserleben reduziert haben. Das heißt, es scheint tatsächlich strukturell im Gehirn auch Veränderungen zu geben, die damit einhergehen, dass die Leute dann am Ende sagen, jetzt fühle ich mich weniger gestresst.
Also man kann das sehen, ja.
Man kann das tatsächlich sehen. Ich muss sagen, als ich diese Daten gesehen habe und gerechnet habe, und das hat mich total fasziniert, dass wir tatsächlich über 8 Wochen so einer Praxis sehen, dass sich das Gehirn strukturell ein kleines bisschen verändert. Natürlich sind das ganz, ganz kleine Veränderungen. Ich kann ja auch nicht davon ausgehen, dass das Gehirn riesig wächst oder schrumpft oder so. Es sind kleine, aber die sind eben statistisch signifikant und ich finde sehr, ja, sehr spannend. Das ein anderer Befund ist eine Veränderung im Hippocampus, die auch immer wieder gesehen wurde. Der Hippocampus ist ja bekannt für seine Funktion beim Gedächtnis. Also der hilft uns beim Lernen und beim Erinnern. Und da sehen wir auf der anderen Seite, dass der Hippocampus sehr anfällig ist für Stress. Wenn Cortisolspiegel steigen, Stresshormone im Gehirn auch steigen, dann wird der Hippocampus davon beeinträchtigt, bis hin zu strukturell geschädigt, wissen wir. Und ich finde, das kann man auch ganz gut an sich selber beobachten. Also ich kann das zumindest sehr gut beobachten, wenn ich im Stress bin, dann funktioniert das Gedächtnis einfach nicht mehr.
Meine
so
Freundin
gut.
Und ich reden dann immer von Stressdemenz.
Ja, genau. Genau das. Und da hat eben der Hippocampus damit zu tun. Und der, ja, die Schwierigkeit, dass der eben beeinträchtigt wird mit zu viel Cortisol. Man weiß, dass der eben strukturell kleiner wird. Das sieht man auch in Tierstudien zum Beispiel, wenn eben ein Tier oder auch Mensch viel im Stress ist. Und wir haben auf der anderen Seite gesehen, wenn Menschen, die vorher gestresst waren, über 8 Wochen in einen MBSR-Kurs gehen, dass die am Ende wieder eine Erhöhung der Dichte der grauen Substanz aufweisen.
Das ist
also
verrückt.
Auch so Veränderungen, die wieder gut. Ja, und dann haben wir uns auch Aktivierungsmuster im Gehirn angeschaut und finden da eben auch, dass Regionen im Gehirn anders aktiviert sind nach einem Achtsamkeitskurs, die wichtig dafür sind, dass wir unsere Gefühle regulieren. Gefühle wie Angst oder so, dafür brauchen wir ja viel den präfrontalen Kortex, der so die Kontrolle über Gefühle, auch über Aufmerksamkeitsregulation und so übernimmt. Und der ist besser in der Lage, die Amygdala runter zu regulieren, auch wieder nach einem Achtsamkeitskurs. Das war ein Befund, den wir bei Patienten mit einer Angststörung hatten.
Da darf ich mal eine blöde Frage stellen, Frau Leute. Gibt es denn sowas wie so ein Resilienzzentrum oder wer im Hirn ist zuständig für die Resilienz? Also die, sagen wir mal so, die Widerstandsfähigkeit oder eigentlich ist ja Resilienz was, dass man biegsamer ist und biegsamer mit Stressmomenten umgehen kann. Gibt es da so ein Zentrum oder meinen Sie, ist es so, dass die alle miteinander irgendwie kommunizieren? Also der Präfrontalkortex mit den Amygdala und so.
Ganz genau. Also ich denke, man kommt ja mehr und mehr davon weg zu sagen, die eine Region ist das und versteht mehr, dass es wirklich das Zusammenspiel verschiedener Regionen ist. Und einfach, ja, wir reden dann von der Konnektivität, also wie gut kommunizieren auch verschiedene Hirnregionen miteinander. Wie gut ist zum Beispiel so eine regulative Fähigkeit des präfrontalen Kortex auf die Amygdala? Das wäre so was ganz Entscheidendes, wo ich sagen würde, das könnte man vielleicht als sowas bezeichnen. Also zu gucken, wie gut können die Regionen, die dafür zuständig sind, uns gut zu regulieren, welchen Einfluss haben die tatsächlich auch auf die Regionen, die dann so für den Gefühlsausdruck zuständig sind im limbischen System, wie jetzt die Amygdala. Und diese Veränderung sehen wir eben.
Aber was Sie so beschrieben haben, könnte ich mir schon vorstellen. Also wir reden ja viel über Konzentrationsprobleme, diesen Brain Fog, oder wir reden über so Stimmungsschwankungen und nicht nur, dass man auf einmal traurig ist, sondern dass manche Frauen auch auf einmal totale Wut haben und die auch rauslassen müssen. Was ich jetzt bei Ihnen so gehört habe, was sich im Gehirn verändert, könnte das tatsächlich auch da helfen, oder?
Ich könnte mir das sehr gut vorstellen, tatsächlich, ja. Und ich kriege das auch von Frauen in den Wechseljahren viel berichtet in den Kursen, dass sie sagen, es tut ihnen unglaublich gut, mit den Gefühlen anders umzugehen, aus dem Stress rauszukommen, einfach das Nervensystem auch wieder anders regulieren zu können. Denn natürlich ein Teil davon passiert biologisch und oft auch automatisch, aber ein anderer Teil ist eben auch, was wir mit beeinflussen können. Und schon auch über unsere Haltung, aber auch über die Atmung, über die Art, wie wir mit unserem Körper umgehen. Und so haben wir ja Einflussmöglichkeiten, das zu regulieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass dann im Gehirn diese neuronalen Korrelate, die ich auch gerade beschrieben habe, da auch eine Rolle beispielen.
Bevor wir uns gleich mal diesen Kurs genauer anschauen und Sie uns das erklären, was Sie da machen mit den Männern und den Frauen, die da in Ihrem Kurs sitzen, will ich vielleicht noch mal kurz über Achtsamkeit sprechen. Also was genau versteht man unter Achtsamkeit?
Achtsamkeit wird meistens verstanden als, also die Definition ist, dass es das Gewahrsein ist, das entsteht, wenn wir die Aufmerksamkeit in den gegenwärtigen Moment bringen. Das heißt, wir werden also bewusst für die Erfahrung jetzt in diesem Moment. Wenn ich jetzt hier sitze, dann werde ich bewusst, ich sitze hier, weiß, wie sich das anfühlt oder achte mal auf die Atmung oder weiß eben, was meine Erfahrung in diesem Moment ist. Das ist so dieser eine Aspekt. Und der andere Aspekt bezieht sich auf die innere Haltung, die wir dann unserer Erfahrung entgegenbringen. Und das ist eine Haltung, die sich kennzeichnet durch eine Offenheit, eine Neugierde, auch eine Akzeptanz. Also im Gegensatz dazu, dass wir ja sonst, wenn wir so automatisch im Alltag unterwegs sind, auch viel in Urteilen, Verurteilungen vielleicht unterwegs sind oder viel in so automatischen Mustern von, oh, das mag ich nicht, das passt mir gerade nicht oder ah, davon möchte ich mehr. Und also davon loszulassen, so die Dinge erstmal so wahrzunehmen, wie sie sind und das eben im Gegenwart.
Da frage ich mich manchmal, warum müssen wir das lernen oder warum haben wir das verlernt?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist tatsächlich, da gibt es eine ganz, ganz schöne Studie, die, glaube ich, ganz anschaulich dazu ist. Das ist eine Studie, Killingsworth und Gilbert, die haben so eine relativ große Stichprobe von Menschen zu zufälligen Momenten im Tag befragt, mit Hilfe von so einer App befragt, wo bist du denn mit deiner Aufmerksamkeit jetzt gerade? Bist du bei dem, was du tust, oder bist du in Gedanken ganz woanders? Und die haben eben in dieser Studie gefunden, dass wir zu fast 50% der Zeit nicht im gegenwärtigen Moment sind, sondern irgendwo anders in Gedanken unterwegs. Und ich glaube, es braucht erstmal ein bisschen Übung sogar, um das zu erkennen, weil das ist einem vielleicht oft gar nicht so bewusst, wo man eigentlich gerade mit den Gedanken ist. Wenn man beginnt, das zu üben, dann merkt man, der Geist hat unglaublich stark diese Tendenz, woanders hinzuwandern. Und in dieser Studie haben sie weiter gefragt, und wie glücklich bist du jetzt gerade? Und haben gefunden, dass die Leute glücklicher sind, wenn sie im Moment sind. Also wenn sie bewusst sind für das, was mit dem, was sie gerade tun. Und zwar unabhängig davon, ob sie jetzt gerade was Angenehmes oder was Unangenehmes tun. Wenn sie wirklich dabei sind, sind sie im Schnitt glücklicher. Und das ist eben, also wie diese Studie zeigt, was nicht selbstverständlich ist. Der Geist wandert ganz, ganz viel. Gedankenwandern ist total verbreitet. Und umso stärker oft, je mehr wir im Stress sind, ich glaube, das kann man oft an sich selbst ganz gut beobachten, finde ich, wenn der Stress zunimmt, dass dann das Gedankenwandern noch mehr haftet, so dass man das Gefühl hat, man kommt aus diesen Gedankenschleifen gar nicht raus, klebt da irgendwie so drin fest. Und das ist eben der Grund, warum wir das auch üben. Denn zu viel davon, von diesem Grübeln, geht natürlich dann einher mit einer schlechteren psychischen Gesundheit.
Weil sich dann auch, ich habe es gelesen im Vorfeld sozusagen, wenn wir immer zu Dinge wieder durchdenken, vor allen Dingen, die auch schlechte Gefühle in uns hervorrufen, verstärkt sich sozusagen dieses schlechte Gefühl dann auch. Ne?
Ja.
Aber unser Gehirn ist schon dafür gemacht, Dauer zu denken. oder?
Ja. Ja. Ja, genau.
Das ist nicht unnormal.
Das ist ja auch eine tolle Sache. Also ich finde, und das sage ich oft im Kurs auch so, ich finde, das ist ja toll, dass wir denken, aber das Denken ist eben einfach eine Funktion unseres Körpers, also unseres Gehirns oder Geistes oder wie man es nennen will, ist eben Denken, um alle möglichen Sachen schon mal innerlich vorbereitet zu haben, verstanden zu haben, uns Orientierung in der Welt zu geben. Super Sache. Aber es muss diesen Platz bekommen dürfen. Und das ist es manchmal für uns nicht, sondern es kann wirklich übermächtig werden. Und wir können so drin hängen, dass wir jeden Gedanken als unumstößliche Tatsache wahrnehmen oder dass wir wie ganz eng identifiziert sind mit unserem Denken. Und da hilft uns die Achtsamkeitspraxis über dieses Bewusstwerden, dass wir immer wieder merken, da ist ein Gedanke und der zieht mich gerade da rein und dann taucht dieses Gefühl auf und wir kriegen sowas wie so einen kleinen inneren Abstand über dieses Bewusstwerden. Sind wir so ein Stückchen ja wie in so einer Beobachterposition oder so eine Position, wo wir wissen, wirklich klar kriegen, was passiert da gerade und dann auch verstehen, ich bin nicht meine Gedanken. Also da sind Gedanken, der Geist denkt, super Sache, das möchte ich mir gar nicht verkneifen müssen, aber es muss seinen richtigen Platz bekommen. Und ich muss auch in der Lage sein können, da wieder auszusteigen, wenn ich das Gefühl habe, das führt jetzt zu nichts.
Ich habe da nochmal eine Frage, Frau Simonsen. Sie haben gerade gesagt, warum haben wir das verlernt? Da frage ich mich jetzt schon so, konnte die Menschheit das früher wirklich besser? Da habe ich nämlich, Sie merken schon an meiner Frage, habe ich sowieso meine Zweifel, weil die Leute haben sich, glaube ich, noch weniger Gedanken über die Selbstfreundlichkeit gemacht. Ich sage es jetzt mal so. Die waren irgendwie voll auf mehr beschäftigt damit, wie regel ich jetzt mein Leben. Also auch wenn Sie überlegen, die Arbeitsbelastung von Menschen zum Teil war ja früher unfassbar viel höher. Andererseits, also die mussten wirklich 16 Stunden schwere körperliche Arbeit leisten. Ich denke jetzt so an Familien auf dem Land und die haben einfach nur funktioniert. Aber die andere Sache ist, was mich auch nochmal, also wo ich ziemlich sicher bin, dass das Problem ist, dass natürlich diese ganze Medienwelt im Internet uns natürlich noch mehr ablenkt und dazu führt, dass die Menschen noch weniger im Hier und Jetzt sind. Also ich sag mal so als Beispiel, was mir schon auffällt, ich beobachte junge Mütter, die fahren ihren Kinderwagen spazieren. Normalerweise ist man da irgendwie im Kontakt mit dem Kind, aber die haben heute alle ein Handy in der Hand, die reden gar nicht mit den Kindern. Und das heißt, da ist auch ein Nicht im Hier und Jetzt, sondern die sind ganz woanders, aber nicht bei dem Kind, wo eigentlich eine Aufmerksamkeit hingehörte. Also die zwei Sachen, einmal war das früher besser, ich bezweifle das so ein bisschen. Und die zweite Frage, was machen die sozialen Medien da mit uns?
Total, stimme ich total zu. Und ich glaube, ja, das auch einfach auch schneller werdende Tempo, diese Übermasse an Informationen, in der wir so verloren gehen, braucht es einfach noch mehr auch, dass wir diese Fähigkeit haben, das zu regulieren. Denn wir sehen zum Beispiel auch im Gehirn, wenn Menschen viel mit so Medien-Multitasking beschäftigt sind, dann werden Hirnregionen kleiner, anteriore zinguläre Kortex, der wichtig ist dafür, unsere Aufmerksamkeit zu regulieren. Also der es schafft, dass wir unsere gesetzten Ziele halten, dass wir mit der Aufmerksamkeit da sind, wo wir sein wollen. Das ist sozusagen offensichtlich wirklich was wir uns ein bisschen abtrainieren, wenn wir so viel in Medien unterwegs sind.
Diese Aufmerksamkeitsspanne, ne, von der man dann immer redet, dass die bei den jungen Leuten immer kleiner wird.
Ja. Ja, genau.
Aber diese Frage, war es früher wirklich besser? Können Sie das beantworten? Also hat früher der hart arbeitende Landwirt trotzdem mehr im Hier und Jetzt gelebt, als wir das heute tun?
Also wirklich beantworten kann ich die Frage natürlich nicht, aber ich würde schon denken, dadurch, dass die Belastung einfach so komplex geworden ist, auch dass wir auf so viel komplexen Ebenen Schwierigkeiten durchdenken, läuft das einfach alles immer noch schneller. Aber natürlich hatte der auch seine Sorgen und so, das möchte ich gar nicht sagen. Trotzdem scheint es ja, dass die Stressbelastung nicht so enorm war, wie sie es heute ist.
Dann kommen wir jetzt doch mal zu diesem MBSR-Kurs. Das ist eine Technik, eine standardisierte Technik und die Wirkung ist in Studien auch belegt. Wer hat das denn entwickelt und was war die Idee?
Das ist von Jon Kabat-Zinn entwickelt worden, dieses Programm, Ende der 70er Jahre. Und zwar hat er die Achtsamkeitspraxis über einen Zen-Lehrer und auch Techniken aus dem Yoga für sich kennengelernt und so diese Idee gehabt, das ist was, was man auch im Gesundheitssystem einsetzen könnte. Und zwar befreit von diesem ganzen religiösen Überbau, also befreit von religiösen Traditionen, die ja erstmal, also die Achtsamkeitspraxis kommt ja aus der buddhistischen Psychologie eigentlich und Jon Kabat-Zinn hat das aber geschafft, so diese Haltung, die Praxis an sich zu nehmen, in ein säkuläres Programm zu bringen und damit auch Menschen zugänglich zu machen. Menschen, die ja in den Kliniken waren und bei denen verschiedene Behandlungsansätze nicht geholfen haben und hat da einfach sehr erfolgreich dieses Programm eingesetzt. Und so hat sich das dann weiterentwickelt. Es ist viel Forschung gemacht worden, auch schon zu Beginn dieses Programms. Er hat auch das Programm immer wieder umgestaltet, auch entsprechend der Erfahrungen, die er damit gemacht hat. Und inzwischen ist das wirklich ganz, ganz weit verbreitet. Ich denke, man kann fast sagen, weltweit verbreitet oder zumindest in ganz vielen Regionen der Welt gibt es das MBSR-Programm. In Deutschland wird es von den Krankenkassen bezuschusst. Als Präventionsmaßnahme gegen Stress, weil einfach die Befunde aus den wissenschaftlichen Studien auch sehr überzeugend sind.
Und wie muss ich mir das jetzt konkret vorstellen, wenn ich so einen Kurs buche? Was passiert dann? Der dauert 8 Wochen, habe ich schon gehört.
Genau, der dauert 8 Wochen. Das heißt, wir haben 8 wöchentliche Sitzungen, wo man sich einmal in der Woche mit einer Trainerin oder einem Trainer in der Gruppe zusammensetzt für 2,5 Stunden. Da üben wir dann die verschiedenen Achtsamkeitsübungen. Wir tauschen uns aber auch in der Gruppe aus über die Erfahrungen, schauen uns an, wie kann man mit Schwierigkeiten umgehen, haben eine ganze Reihe, also verschiedener weiterer Übungen so auch mit drin und üben dann aber zwischen den Gruppentreffen zu Hause die Achtsamkeitspraktiken weiter. Das heißt, die Teilnehmenden bekommen dann so Audioanleitungen ausgeteilt, wo sie täglich ungefähr 40, 45 Minuten für sich selbst dann weiter üben, damit diese Haltung der Achtsamkeit wirklich auch mehr in den Alltag kommen kann. Da gibt es eben auf der einen Seite diese formellen Übungen. Das sind dann Sachen wie der sogenannte Bodyscan. Das ist so eine Übung, wo man die Aufmerksamkeit so durch den Körper führt und spürt, wie die Empfindungen sich im Körper anfühlen im Augenblick. Es gibt aber auch achtsame Bewegungsübungen, so wie im Yoga. Und es gibt eine Reihe von Sitzmeditationen oder Sitzmeditationen mit verschiedenem Aufmerksamkeitsfokus auch. Und das sind dann so die Übungen, die man auch zu Hause für sich selbst weiterführt.
Und im Prinzip führen Sie die Menschen dann durch diese Übung mit Anleitung und damit die das erstmal lernen, damit die das erstmal kennenlernen.
Ganz genau, das sind angeleitete Übungen, die wir machen und zusätzlich gibt es aber auch immer noch so inhaltliche Themen in jeder Stunde, dass man so den Hintergrund der Achtsamkeit versteht, also dass man auch so ein bisschen versteht, welche Philosophie steht dahinter, wie sieht es aus mit unserer Wahrnehmung, wie ist die auch geprägt durch die Erwartung, wie gehe ich mit Momenten von Stress um, dass man erstmal auch bewusst wird, was sind eigentlich meine Stresssymptome im Körper, woran kann ich die erkennen und was sind meine Stressgewohnheiten, was mache ich denn so gewohnheitsmäßig, wenn ich in Phasen des Stresses bin, um dann zu schauen, wie könnte Achtsamkeitspraxis da jetzt einen Unterschied machen? Wie kann ich also mit der Haltung der Achtsamkeit auch in stressigen Situationen anders mit mir im Kontakt sein, anders mit der Situation umgehen und anders mit meinen Gefühlen umgehen? Und dann ist ein großer Teil auch noch die Kommunikation. Also wir kommunizieren immer wieder auch achtsam in Kleingruppen miteinander, weil das ja auch so ein ganz wesentlicher Teil in unserem Leben ist, wo auch viel Stress raus entstehen kann, wenn die Kommunikation nicht achtsam oder nicht gut läuft. So, das ist einfach auch noch ein weiterer Teil davon.
Aber die Techniken beruhen schon so auf dieser Meditationstechnik?
Absolut. Alle Übungen, die wir machen, haben als Hintergrund die achtsame Haltung. Also es geht immer darum, im Augenblick zu sein und bewusst zu werden für das, was die Erfahrung jetzt gerade ist. Und dabei kann man dann natürlich die Aufmerksamkeit ganz unterschiedlich lenken. Auf der einen Seite könnte ich im Körper spüren, wie fühlt der sich jetzt gerade an. Ich kann aber auch auf einer Gefühlsebene spüren, welche Gefühlsempfindungen habe ich gerade. Oder ich kann hören und darüber bewusst werden, welche Geräusche nehme ich wahr. So, und auf diesen verschiedenen Sinnesebenen, oder ich kann mir eben des Gedankenstroms bewusst werden. Alle Übungen, die wir machen, zielen darauf ab, im Augenblick anzukommen und mit der offenen Haltung dann die Erfahrung im Augenblick so wahrzunehmen. Und darüber haben die Teilnehmenden auch so eine, ja, wie so ein Repertoire an unterschiedlichen Übungen, um gucken zu können, was passt für sie gut, was macht ihnen Freude, was klappt gut, um das dann auch weiterführen zu können für sich.
Ganz interessant finde ich ja auch Gehmeditation. Das ist bei Ihnen auch mit im Programm drin. Wie meditiere ich denn beim Gehen? Eigentlich bin ich doch beim Meditieren, sitze ich doch eigentlich eher, habe die Augen geschlossen.
Und ich finde, das ist das Schöne an der Achtsamkeit, weil das eben nicht so, ja, fast, manchmal hat man das Gefühl, das ist so, wird so lebensfremd auch, wenn Meditation nur verstanden wird als das stille Sitzen auf dem Kissen. Und da finde ich, ist es Jon Kabat-Zinn super gelungen, das einfach mitten ins Leben zu bringen. Und Achtsamkeit ist eben diese Haltung, die kann ich auf der einen Seite auf dem Kissen sitzend üben. Aber eigentlich geht es ja darum, das ins Leben zu bringen und genau da, wo ich eben auch im Büro oder im Konflikt mit den Kindern oder sowas bin, da achtsam zu sein. Und da ist eben die Gehmeditation ein super Transfer, weil wir ja in Bewegung sind, weil wir schon so ein bisschen in einem Tun sind, aber trotzdem diese Haltung des Seins, des Bewusstseins, des Präsenzseins damit annehmen können. Und da kann man eben spüren, wie die Empfindungen an den Füßen sind beim Gehen. Oder wie es sich anfühlt, wie der Körper aufgerichtet ist oder wie der Atem fließt. Und das sind eben alles so Möglichkeiten, um das dann noch mehr in den Alltag auch schon zu bringen.
Ich finde, das hört sich wirklich total interessant an. Und ich würde jetzt, wenn es für Sie okay ist, mal versuchen, können Sie mal mit Frau Simonsen und mir so eine Übung machen? Vielleicht ein paar Minuten.
Sehr gerne, absolut.
Ich hoffe, dass wir danach den Podcast noch fertig machen.
Ja, und alle, die
oder so entspannt sind, dass wir dann gar nichts mehr machen wollen.
Und alle, könnt die Autofahren sein. Vielleicht jetzt nicht mitmachen.
Genau, aber das ist eben das Schöne, dass es nicht heißt, dass man nicht mehr am Leben teilnehmen kann, sondern ganz im Gegenteil. Es geht ja darum, so richtig im Leben teilzunehmen und wirklich bewusst zu sein. Also sehr gerne. Und da können Sie sich mal bequem hinsetzen, vielleicht nochmal so spüren, wie sitze ich gerade, mag ich da vielleicht nochmal was dran verändern. Vielleicht mögen Sie sogar mal die Schultern und nach oben und nach hinten rollen. Und dann so nach unten, hinten sinken lassen, um nochmal dem Nacken so einen Impuls zu geben, der darf sich jetzt lösen. Und dann könnten Sie die Augen schließen, wenn Sie möchten, aber das muss auch nicht sein, die können auch geöffnet bleiben und so der Blick sanft zu Boden gerichtet sein. Und dann wollen wir mal einfach die Aufmerksamkeit in den Körper bringen, um zu spüren, wie sich's anfühlt, jetzt hier zu sitzen. Dafür können wir so die Kontaktbereiche spüren, die der Körper macht. Kontakt mit der Stuhlsitzfläche. Der Kontakt, den die Füße mit dem Boden haben. Wir können mal hinspüren zum Rücken. Wie so eine, einfach so eine Bestandsaufnahme. Wie geht es meinem Rücken eigentlich gerade? Gibt es vielleicht auch Empfindungen von Verspannung oder Enge oder vielleicht auch Empfindungen von Weite, so ein Weichsein. Und dann könnten wir die Aufmerksamkeit mal zum Atem bringen und mal spüren, wo in meinem Körper spüre ich eigentlich, dass ich atme. Woher weiß ich das? Wo kann ich jetzt spüren, dass der Atem fließt? Vielleicht ist das der Naseneingang, vielleicht der Brustkorb, oder die Bauchdecke, die sich so hebt und senkt mit der Atmung. Und da, wo wir den Atem jetzt am leichtesten spüren können, da darf die Aufmerksamkeit sich mal einfach sammeln für einige Augenblicke, sodass wir so ganz hinspüren, wie sich's eigentlich anfühlt, wie der Atem jetzt fließt. Und da brauchen wir gar nichts anders zu machen, sondern wir nehmen einfach wahr, wie der Körper ganz von selbst atmet. Und dann merken wir vielleicht nach ein paar Momenten schon, dass die Aufmerksamkeit auch wieder woanders ist. Und wenn wir das bemerken, dann können wir so mit einer ganz freundlichen, geduldigen Haltung innerlich die Aufmerksamkeit dabei begleiten, wieder zurückzukommen ins Hier und Jetzt und zur Atemempfindung. Uns bewusst machen, da ist jetzt gar nichts zu tun. Es braucht jetzt nichts erreicht zu werden. Es braucht nichts richtig gemacht zu werden. Sondern wir dürfen jetzt mal einfach hier sein. Spüren, wie es sich anfühlt zu sein und zu atmen, lebendig zu sein und zu atmen. Und dann können wir zum Ende die Aufmerksamkeit auch wieder ausdehnen in den ganzen Körper. Auch mal spüren, wie es sich jetzt anfühlt zu sitzen. Dann auch wieder nach außen kommen mit der Aufmerksamkeit, mal die Luft im Raum spüren, die Temperatur. Und vielleicht zum Abschluss nochmal einen etwas tieferen Atemzug nach unten in den Bauch fließen lassen. Vollständig ausatmen. Und dann die Augen vielleicht auch wieder öffnen, wenn sie geschlossen waren. Und so mit dieser Bewusstheit können wir direkt weitermachen in unserem Gespräch.
Genau. Ich fühlte mich von Ihnen ertappt, weil ich dann mich plötzlich selber ertappte dabei, dass ich plötzlich darüber nachgedacht habe, wen ich nachher noch alles anrufen muss und was heute noch so für auf dem Programm steht. Dann habe ich gedacht, das ist jetzt ganz schlecht, das muss ich Sie gleich nochmal fragen. Und dann haben Sie gesagt, es könnte sein, dass Ihre Gedanken jetzt gerade abschweifen. Und ich finde es schon extrem schwierig, die Gedanken abzuschalten. Das finde ich total, ich kann das kaum, muss ich gestehen.
Ja, das ist irre. Also ich finde das auch immer wieder Wahnsinn. Das ist ja manchmal wirklich nur ein Atemzug, den man so bewusst erlebt und schwupp ist der Geist schon wieder woanders. Und das so zu sehen, das so zu verstehen, auch zu wissen, okay, das heißt einfach auch Menschsein. Also Menschsein heißt einfach auch, der Geist geht wieder gerne auf Wanderschaft, immer wieder. Und darf auch mehr Freundlichkeit mitzuentwickeln, zu wissen, ja, so ist es halt. Hm. Aber wir haben die Möglichkeit, es umzugestalten.
Das heißt, das ist jetzt dann auch nicht falsch, wenn einem das passiert?
Genau, das finde ich so schön an der Achtsamkeitspraxis, wie die auch gerade im MBSR-Kurs gelehrt wird. Es ist nicht so, dass wir da so streng mit uns sind und sagen, oh Mist, jetzt ist es schon wieder passiert, sondern eher im Gegenteil, eher so dieses verständnisvoll Sanfte damit zu sehen, okay, so ist es einfach. Und dieses Wissen darüber, das schafft schon diesen kleinen inneren Abstand, mit dem wir dann wieder in einer anderen Position innerlich sind, wo wir nicht so verloren gehen müssen in den Aktivitäten unseres Geistes oder in den Sorgen oder Grübeleien, sondern wo wir mit sehen, wie will ich jetzt damit umgehen? Hm. Will ich das lassen, weil das gerade ein ganz wichtiges Projekt ist, oder will ich das eben nicht, weil ich hier gerade meine Meditation machen möchte und meinen Atem spüren möchte und Lebendigkeit wahrnehmen möchte oder so. Ja. Diese Fähigkeit, die üben wir einfach und das ändert sich auch relativ schnell tatsächlich mit ein bisschen Praxis.
Und ich finde, dieses Atmen, sich auf den Atem konzentrieren, ist, finde ich, dann immer eine ganz gute Variante, wieder zurückzukommen, ne? Seine Gedanken wieder so ein bisschen auszubremsen. Ich finde, so eine Atemtechnik finde ich schon relativ niederschwellig, dass man das irgendwie lernen kann.
Ja, das ist ein ganz häufiger Anker für unsere Aufmerksamkeit in den Meditationen. Es ist auch total praktisch, weil der Atem, der ist auf der einen Seite immer bei uns. Also das kann man auch im Alltag wunderbar machen, den Atem zu spüren. Und auf der anderen Seite ist der ja auch eine ganz tolle Schnittstelle zwischen Körper und Geist. Da kann man auch spüren, wie fließt der gerade und darüber auch viel wissen, darüber, wie geht's mir eigentlich. Und es gibt natürlich auch Menschen, die Schwierigkeit haben mit dem Atem, wo das vielleicht erstmal Angst macht, auch Atem zu spüren. Und dann haben wir anderen Aufmerksamkeitsanker auch, dass man sich auch aufs Hören konzentrieren kann oder auf Empfindungen im Körper.
Sie haben gesagt, 45 Minuten jeden Tag muss dann geübt werden zu Hause. Das ist eine ganz schön lange Zeit, finde ich.
Das ist schon eine ganz schöne Portion. Also das ist so der klassische im MBSR-Kurs die Übungsdauer. Und wir sehen natürlich schon, dass es auch tatsächlich einen Unterschied macht. Also mehr üben hilft auch mehr, weil wir einfach nochmal auch anders in diesen achtsamen Zustand rein können mit einer längeren Praxis und ja, die Übungspraxis einfach auch notwendig ist. Aber wir halten es natürlich auch, oder viele Trainerinnen halten es auch so, dass man sagt, gut, man kann vielleicht auch, man muss natürlich realistisch bleiben, was passt in den Tag, und teilt sich vielleicht auch mal eine Übungspraxis auf 2 Einheiten auf oder sowas, damit das machbar ist. Aber in der Regel, also Standard ist eigentlich, und die Ansage so für die Wochenpraxis ist auch, ja, so 40 Minuten sind die Übung.
Und das muss ich praktisch machen, um das zu erreichen, was Sie vorhin in Ihrem Gehirnscan beschrieben haben.
Ja, wir haben immer erfasst, wie viel die Leute in unseren Studien dann tatsächlich geübt haben und sehen, dass das so im Schnitt 25 Minuten im Tag sind, die sie dann tatsächlich üben. Das heißt, es gibt schon auch Tage, die in den Studien dann mal hinten runtergefallen sind.
Aber ist es vielleicht wie beim Sport, dass man sagt, ein bisschen was bringt auch schon was? Also auch beim Sport gibt es ja Studien auch zu Fitness und Wohlbefinden, dass auch schon ein bisschen was viel bringt. Und das ist wahrscheinlich bei der Achtsamkeit auch, oder?
Absolut. Also wir haben zum Beispiel hier in München gerade eine Studie gemacht mit so einem Online-Training, das ich entwickelt hatte. Und da haben wir 15 Minuten Übungspraxis am Tag über 31 Tage und sehen da also auch schon im Vorher-Nachher-Vergleich einmal Veränderungen im Gehirn, aber auch schon Reduktion von Stress, Verbesserung von Ängsten, Veränderung der Aufmerksamkeit und so. Also auch das hilft schon. Ja. Und wir hören einfach von den Leuten, dass es ihnen total gut tut. Und wenn es auch mal nur 10, 15 Minuten am Tag sind.
Ich kenne Menschen, die sagen, ich habe probiert zu meditieren, da ging es mir ganz schlecht, da wurde ich so extrem unruhig, das ging für mich überhaupt nicht. Gibt es das einfach oder sind das oft so die Anfangsschwierigkeiten?
Das sind ganz, ganz oft die Anfangsschwierigkeiten. Und an der Stelle macht es tatsächlich auch Sinn, einen Kurs zu machen mit Anleitung. Denn das ist so schade, wenn deswegen dann wieder aufgehört wird mit der Praxis. Das ist ganz typisch. Und ich finde das, also ich freue mich tatsächlich auch immer, wenn im Kurs sowas angesprochen wird, weil das ist ja wirklich so, dass in der Achtsamkeitspraxis sich das Leben spiegelt. Und wenn ich da sitze, meditiere und werde fürchterlich unruhig oder total gelangweilt und will eigentlich nur weg, dann ist das sicherlich auch ein Muster, was ich sonst im Alltag mit mir trage. Und im Alltag typischerweise treibt uns das innerlich an. Wenn ich irgendwo sitze und bin gleich gelangweilt, greife ich im Alltag oft erstmal zum Handy oder zerstreue mich wieder irgendwie, um diese Unruhe nicht fühlen zu müssen. Und mit der Achtsamkeitspraxis verlassen, also zu sagen, oh krass, da ist total die Unruhe, die auf einmal aufkommt, aber ich nehme mal einen anderen Blickwinkel ein. Ich lasse mich mal nicht raustreiben und in meine nächste Handlung und in meine nächste Aktivität treiben, unbewusst aus diesen Impulsen, die da kommen, sondern ich wechsle mal den Blick und richte anstattdessen mal einfach meine ganze Neugierde auf die Unruhe. Mal zu sagen, spannend, wie fühlt sich eigentlich Unruhe an in meinem Körper? Wo spüre ich die? Was macht die mit meinen Gefühlen? Was macht die mit meinen Gedanken? Und darüber bin ich nicht mehr blind aus ihr angetrieben, sondern ich kann irgendwie eine Beziehung damit aufbauen und damit wieder in diesen bewussten Raum kommen, wo ich sehe, jetzt habe ich eine Entscheidungsmöglichkeit. Da entsteht die innere Freiheit. Will ich mich jetzt antreiben lassen oder will ich einen anderen Weg gehen?
Ist vielleicht für solche Menschen dann so diese Gehmeditation ein guter Einstieg, wo sie ja sozusagen nicht ruhig auf dem Kissen sitzen?
Ja, das sehen wir häufig, oder es wird auch oft empfohlen, wenn der Geist sehr unruhig ist, eine Gehmeditation. Oder was ich auch feststelle, ist diese achtsamen Bewegungsübungen, also so Yoga-Übungen, die sind oft ein ganz guter Einstieg.
Und das Ziel ist ja eigentlich, dass man diese Achtsamkeit mit in den Alltag nimmt. Mhm. Wie macht man das denn dann?
Also das fängt damit an, dass wir zum Beispiel achtsame Routinetätigkeiten üben, dass wir sagen, wir nehmen mal so eine Sache, die man sowieso jeden Tag macht, routinemäßig macht und meistens oft sehr unbewusst, sowas wie Zähne putzen oder Hände waschen, Geschirr spülen, duschen, sowas in Tätigkeit und die mit Achtsamkeit ausführen, also wirklich dabei sein, spüren, wie es sich anfühlt, so bewusst im gegenwärtigen Moment zu sein. Und es sind aber auch so Sachen wie ja achtsamer zu kommunizieren mit den Menschen, mit denen ich in meinem Leben Kontakt habe. Das üben wir also auch, wie gesagt, im Kurs. Oder dann natürlich auch achtsamer mit stressigen Momenten umzugehen. Wenn ich merke, jetzt nimmt der Stress zu, dass ich übe, dann innezuhalten, einen anderen Blick auf mich selber zu haben, freundlich mit mir zu sein und dann selber zu schauen, wie möchte ich mich jetzt gut versorgen können.
Achtsames Gemüse schneiden.
Genau.
Ich habe damals meditiert mit einer App. Das fand ich irgendwie ganz gut für mich, weil das ging irgendwie mit 2 Minuten los. Und die haben auch mir immer gesagt, alles okay, wenn deine Gedanken abschweifen. Also die haben mir so ein bisschen diesen Respekt vor der Meditation genommen. Mhm. Ist das auch eine ganz gute Variante, wenn man jetzt nicht so einen Kurs besuchen kann, dass man auch erstmal so eine App benutzt?
Ja, absolut. Das sieht man auch in den Studien schon, dass so Apps gut sind oder so Online-Trainings auch gut sind und oft ganz ähnliche Veränderungen bewirken. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eine Typfrage. Das kann sehr schön leicht zugänglich, niedrigschwellig sein. Und dann gibt es aber auch andere Leute, die sagen, oh, da bleibe ich einfach nicht dran. So, wenn ich nicht diese Verbindlichkeit habe, dann mache ich es nicht. Und da kann es natürlich doch helfen, sich in der Gruppe auch zusammenzutun.
Frau Schaudig, haben Sie schon mal selbst mit Meditation angefangen?
Ich habe geahnt, dass Sie mich das fragen würden. Nein, also ich habe noch nie meditiert. Und ich, beziehungsweise solche Übungen, was Sie jetzt gemacht haben mit uns, Frau Hölzel, sowas habe ich schon gemacht. Ich habe früher viel Barlind-Gruppenarbeit gemacht. Da gibt es ja auch immer mal so zwischenzeitlich so kurze Momente, wo man so runterkommt. Und also diese Kurzübung schon, aber eine echte Meditation habe ich noch nie gemacht. Ich muss es zugeben. Also Frau Simonsen, was Sie gerade gesagt haben mit der App, die Sie gemacht haben, das ist das, was ich tatsächlich von den Möglichkeiten, wie man Frauen in der Perimenopause oder überhaupt in der Postmenopause helfen kann, dass ich bei dem MBSR-Training eben sehe, das gibt es niedrigschwellig. Dafür muss man nicht zwingend einen Kurs besuchen, einmal die Woche eine Stunde, was ja auch oft, da dreht sich dann im Grunde die Sache im Kreis. Die Leute haben Stress und haben keine Zeit, das zu machen. Aber dann finde ich eben es ein niedrigschwelliges und auch nicht sehr kostenintensives Angebot. Denn das ist zum Beispiel kognitive Verhaltenstherapie, Hypnose zum Beispiel, das ja auch Möglichkeiten sind, die man Frauen rät, mit Menopausensymptomen umzugehen. Das ist alles viel höherschwellig und teurer und man muss erst den finden. Während diese MBSR-Kurse gibt es auch, soweit ich weiß, auch richtig als Kurs im Internet. Frau Hölzel, stimmt das oder sind das dann falsche Kurse? Ich meine, man weiß natürlich nicht, ist es dann auch das Richtige, aber ich finde, das kann man ja ausprobieren und wenn man das Gefühl hat, es tut einem gut, dann finde ich das eine echt gute Methode und ich rate das auch Patientinnen, auch wenn ich es selbst noch nie gemacht habe.
Ja, also den MBSR-Kurs, den gibt es auch als Online-Kurs. Das wäre dann eben auch in einer Gruppe, aber eben online. Und der ist jetzt seit inzwischen schon 1,5 Jahren oder so auch von den Kassen bezuschusst. Also die zahlen da auch
toll.
regulär ein Teil mit der Kursgebühr. Mhm. Und da gibt es eben zertifizierte Trainerinnen und Trainer.
Genau, das wollte ich jetzt fragen, ne? Ob, wenn MBSR draufsteht, ob da alle zertifiziert sind oder muss man dann extra nochmal auf der Seite gucken?
Also damit die Kassen das bezahlen, braucht man diese Zertifizierung von der ZPP, nennt sich das, Zentrale Prüfstelle Prävention. Und da findet man Listen von Kursen, die bezuschusst sind. Aber MBSR-Lehrende sind in der Regel zertifiziert, auch vom MBSR-Verband, auch wenn sie nicht die Bezuschussung von den Kassen bekommen können. Mhm. Da gibt es eine Seite vom MBSR-Verband, mbsr-verband.de, wo man dann alle Lehrenden deutschlandweit finden kann.
Zum Schluss möchte ich nochmal auf die Wechseljahre-Frauen kommen. Es gibt ja Frauen wie zum Beispiel die mit einer Krebsdiagnose, die dann auch Antihormontherapie bekommen oder eine Chemo bekommen. Die werden ja oft dann sozusagen direkt in die Postmenopause versetzt mit sehr starken Wechseljahresproblemen. Und die dürfen ja zum Beispiel dann oft keine Hormontherapie machen. Und dann wird denen auch empfohlen, ja, machen Sie Meditation, machen Sie Entspannungsübungen. Inwieweit kann das wirklich diesen Frauen helfen, die so extreme hormonelle Auswirkungen haben im Körper?
Also ich glaube, da ist der Ansatz vor allem, die Lebensqualität zu verbessern. Wir sehen zum Beispiel ja auch, dass Achtsamkeitspraxis sehr hilfreich ist im Umgang mit Schmerz zum Beispiel, mit chronischen Schmerzen, aber auch einfach mit so Herausforderungen, gegen die vielleicht auch tatsächlich gar nichts gemacht werden kann, aber trotzdem zu lernen, wie kann ich damit und auch mit mir trotzdem okay sein oder mich wohler fühlen und besser fühlen. Und wie kann ich so diese Beziehung, die ich auch mit den körperlichen Schwierigkeiten habe, mitgestalten? Und da setzt die Achtsamkeitspraxis an. Also es ist natürlich auch, und natürlich ist nicht jede Krankheit damit zu heilen, aber was wir doch sehen, ist, dass die Lebensqualität, die Lebenszufriedenheit auch im Angesicht von schweren Erkrankungen zunehmen kann mit Achtsamkeitspraxis.
Und wir haben ja auch schon gelernt, im Gehirn tut sich auch was. Also eventuell kann da auch ein bisschen was Gutes passieren. Gegen Hitzewallungen, denke ich, wird es wahrscheinlich eher nicht wirken oder vielleicht doch durch diese Veränderung im Gehirn. Was denken Sie beide?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, auch die kognitive Verhaltenstherapie, die ja überall empfohlen wird in allen Leitlinien, die wird an den Hitzewallungen selber wahrscheinlich wenig ändern, aber sie hilft einem dabei, damit umzugehen. Das wäre so meine Idee. Haltet es aber nicht für ausgeschlossen, dass Hitzewallungen auch vielleicht besser werden, aber ich habe auch da, also Literatur dazu kenne ich nicht, was nicht heißt, dass es die nicht gibt. Ich kenne so, dass die Studien, dass die Lebensqualität besser wird, dass die Schlafstörungen besser werden, dass die depressive Verstimmung besser wird, Kognition wahrscheinlich auch ein bisschen, was sich ja durch all das erklärt, Frau Hölzel, was Sie vorhin so gesagt haben über diese Einflüsse auf die Amygdala und auf den Hippocampus, finde ich hochinteressant. Auf die Hitzewallung, glaube ich, macht es nicht so viel. Ja, was meinen Sie?
Hätte ich auch so gesehen. Genau, eher das, wie gehen wir damit um, dass wir uns nicht reinsteigern, rein katastrophisieren, sondern.
Aber die Schlafstörung, das fand ich eben nochmal spannend. Frau Hölzel, haben Sie das irgendwie bei sich im Kurs schon gehabt? Frauen mit sehr, sehr starken Schlafstörungen, die dann nach ihrem Kurs gesagt haben, wow, ich schlafe jetzt auch besser?
Ja, das höre ich immer wieder. Echt? Also Schlafstörung ist wirklich was viele Leute berichten, dass sie da, dass ihnen das gut tut. Ja, gerade so, wenn so nächtliches Wachliegen mit Grübelschleifen oder so passiert, da üben wir ja aus diesen Grübelschleifen rauszusteigen. Also zu lernen, anstatt dessen die Aufmerksamkeit in den Körper zu führen, anstatt sie in den kreisenden Gedanken zu halten. Und das ist hilfreich. Das höre ich ganz, ganz oft.
Kommen eigentlich mehr Frauen oder mehr Männer zu Ihnen? Oder gleich?
Es kommen meistens mehr Frauen, muss man schon sagen. Ja.
Und mehr so auch im mittleren Alter?
Ja, das ist etwas gemischter geworden über die Jahre, würde ich sagen. Ich habe auch inzwischen eine ganze Reihe jüngerer Leute auch schon. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass da auch einfach die Stressbelastung ja gerade bei Jüngeren auch immer weiter zunimmt. Das ist inzwischen gemischt. Ja, im mittleren Alter mehr, aber andere auch.
Damit sind wir am Ende dieser Folge. Warum kann uns mehr Achtsamkeit auch gut durch die Wechseljahre helfen? Darüber haben wir mit der Psychologin und Neurowissenschaftlerin Dr. Britta Hölzel gesprochen. Danke, dass Sie sich heute Zeit genommen haben und danke natürlich auch an Dr. Katrin Schaudig.
Ja, ich danke
auch. Ja, ich habe das sehr genossen. Vielen Dank auch an Sie, Frau Hölzel. Hab viel gelernt und werde, glaube ich, jetzt doch mal an die Meditation rangehen.
Frau Schaudig und ich buchen jetzt gleich einen MBSR-Kurs.
Ja, das ist eine super Idee. Sehr gut.
Recht vielen Dank.
Ja, tschüss.
Vielen Dank.
Und ich habe natürlich heute auch wieder einen Hörtipp für euch. In diesem Podcast, den ich euch empfehlen will, treffen sich Frauen verschiedener Generationen und reden über Themen wie Schönheitsideale, sexuelle Aufklärung, finanzielle Abhängigkeit und wer macht eigentlich die Care-Arbeit in der Familie. Was sind die Aufreger für die Frauen? Was hat sich vielleicht verändert in den Jahren? Und wo muss sich noch immer dringend etwas ändern? Darüber wird im Podcast Ein Zimmer für uns allein gesprochen. Host Paula Lochte trifft viele unterschiedliche, spannende Frauen aus eben verschiedenen Generationen. Der Podcast Ein Zimmer für uns allein stellt die Generationenfrage. Zu hören in der ARD-Audiothek und den Link packen wir euch in die Shownotes. Hormongesteuert hört ihr dann in 2 Wochen wieder. Dann erwartet euch eine Spezialfolge zur Hormontherapie. Wir beantworten ganz grundlegende Fragen. Wann soll ich Hormone nehmen? Wie nehme ich die Hormone ein? Wo trage ich Gel oder Spray auf? Was ist die richtige Dosierung? Und vieles mehr. Ihr habt uns da eine Menge Fragen geschickt. Abonniert unseren Podcast gern, lasst auch eine Bewertung da und empfehlt uns fleißig weiter an eure Freundinnen, Schwestern, Arbeitskolleginnen, Partnerinnen und Partner. Ihr könnt uns gern auch euer Feedback schreiben an hormongesteuert@mdr.de. Hormongesteuert hört ihr kostenfrei in der App der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst auch eure Podcasts hört.
Hormongesteuert, der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.